Heute Import. Am Samstag setzte es für die Academics Heidelberg eine bittere Niederlage in Oldenburg. Wir wollen das mal hier analysieren und vor allem auch schauen, welche Auswirkungen hat das auf den Abstiegskampf. Und dann blicken wir voraus auf das nächste Spiel. Es ist ein vorgezogenes Endspiel am Samstag 18:30 im SNP-Dom gegen die Crailsheim Merlins. Wer sind die? Wie spielen sie? Und vor allem, wie können wir sie schlagen? Viel Spaß mit der neuen Episode. Let's go Heidelberg, der Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Alle Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht. Hi Leute, ich grüße euch aus dem sonnigen Schwetzingen. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber, der Steffen. Und auch heute freue ich mich über alle Academics-Fans oder auch andere Fans, die hier mit dabei sind. Und ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, ich freue mich hier über euren Support. Und ihr könnt mir wirklich helfen, wenn ihr eben die Posts auf Social Media kommentiert, liked und teilt, euren Freunden vom Podcast erzählt oder wenn es euch richtig gut gefallen hat, sogar eine kleine Rezension verfasst. Das hilft mir dann, höher in den Podcast-Charts und Suchmaschinen zu erscheinen. Ja, also es war wirklich ein bitteres Ding, eine bittere Pille, die wir da schlucken mussten. Nach zuletzt richtig guten Leistungen, auch bei der Niederlage in Göttingen, finde ich, haben wir uns richtig gut geschlagen. Und die letzten Spiele waren ja fantastisch. Der Sieg gegen Bonn, das Comeback gegen Rostock, da stimmte schon nicht alles. Aber man blieb dran, man konnte sich nochmal rankämpfen und das Spiel drehen in letzter Minute. Das war also wirklich fantastisch. Und wir kamen eigentlich auch gegen jetzt gegen Oldenburg gut ins Spiel rein, haben uns dann aber total den Schneid abkaufen lassen. Ich finde es unglaublich. Die Oldenburger waren also nach einer kurzen Anfangsunsicherheit viel präsenter, haben härter gespielt, haben körperlicher gespielt, haben unglaublichen Druck auf den Ball entwickelt, haben gehasselt und gefightet in der Defense, als würden sie im Abstiegskampf stehen und nicht wir. Verkehrte Welt. Genau mit dieser Einstellung hätten wir Heidelberger auftreten müssen. Es war aber der Gegner und mit ihrer Defense haben sie uns regelrecht erstickt. Das wollen wir uns später in der Analyse noch ein bisschen genauer anschauen. Nicht so ausführlich wie sonst, weil es wirklich in dem Spiel gar nicht so arg viel zu analysieren ist. Das war wirklich eine Einstellungs- und Mentalitätsfrage. Viel wichtiger ist jetzt erstmal, bevor wir da über das Spiel sprechen, was hat das jetzt für Auswirkungen auf den Abstiegskampf? Da ist zunächst mal natürlich zu nennen, ja, das Moralische, die Einstellung. Es war wirklich sehr enttäuschend, nachdem wir jetzt zuletzt total im Aufwind waren und moralisch von der Psyche her kamen wir von unten, haben zwei Siege geholt. Jetzt sieht das wieder ein bisschen anders aus, denn Crailsheim hat am Wochenende gewonnen, ist mit uns gleichgezogen. Tübingen und Rostock haben zum Glück verloren, Göttingen auch. Das ist also immerhin gut, aber jetzt ist Crailsheim, kommt von unten, die haben jetzt einen Sieg im Rücken, kommen zu uns und es ist wirklich ein Endspiel und da müssen wir sehen, dass wir von der Einstellung wirklich besser da aufs Parkett kommen. Also im Moment stehen wir wirklich mit 5-20 Siegen mit dem Rücken an der Wand gleich auf mit Crailsheim, auch 5-20 Siege. Vorne dran stehen also die noch auch im Abstiegskampf stehenden Tigers Tübingen. Die haben 6 Siege, 19 Niederlagen. Dann davor noch Rostock, auch nur 6 Siege, 18 Niederlagen. Die haben noch ein Nachholspiel. Göttingen, 7 Siege, 18 Niederlagen. Da denke ich, das wird, denke ich, für Göttingen eher reichen. Da wäre es wirklich ein Worst-Case-Szenario. Schauen wir uns doch mal das Restprogramm der Teams an. Und da ist natürlich schon mal klar, unser nächstes Spiel gegen Crailsheim, das ist ein absolutes Endspiel, das erste Endspiel, was wir haben, weil das Team, was dieses Spiel verliert, das ist eigentlich schon so gut wie abgestiegen. Da braucht man gar nicht groß rumreden. Zum einen, was das für ein moralischer, psychischer Effekt wäre, wenn wir das Ding daheim verlieren gegen die Merlins, die auf dem letzten Platz stehen, die müssen wir unbedingt hinter uns lassen. Und deswegen, das wird ein ganz brutal wichtiges Spiel und da müssen wir von der ersten bis zur letzten Minute fighten, kämpfen, konzentriert spielen, mit Selbstvertrauen spielen, nicht verkrampfen. Das wird also ein richtig hartes, hartes Spiel und da wollen wir auch ganz genau uns nochmal anschauen, wie wir da spielen müssen und wer der Gegner da ist. Also Crailsheim, must win, dann spielen wir gegen Hamburg, die stehen auf dem 9. Platz, Ludwigsburg, 6. Platz, Bayern, 1. Platz. Das sind alles Spiele, da sind wir krasser Außenseiter. Ein Sieg wäre eine Sensation. Das heißt, wenn wir jetzt positiv denken, gegen Crailsheim gewinnen, hätten wir 6 Siege bis dahin. Dann spielen wir gegen den MBC, die stehen auf dem 13. Platz. Das ist ein Spiel, das müssten wir im Prinzip, müssen wir dann da gewinnen. Denn so, danach geht es gegen Alba, diesen 3. Ulm ist 7. Würzburg ist 4. Das sind wir überall krasser Außenseiter. Also gegen Crailsheim und den MBC, das sind fast schon Must-Win-Spiele. Dann wären wir bei 7 Siegen. Und dann hätten wir nämlich noch eben, also Alba, Ulm und Würzburg. Dann kommt Tübingen, die sind 16, da brauchen wir gar nicht draus rumreden. Das ist der letzte Spiel da. Das Spiel muss gewonnen werden. Und wenn wir nur gegen Crailsheim und Tübingen gewinnen, stehen wir dann nur bei 7 Siegen. Das reicht nicht, dann werden wir absteigen. Also mindestens der MBC ist der 8. Sieg und dann müssen wir eigentlich jetzt schon mehr oder weniger Hamburg, Ludwigsburg, Bayern, Ulm, Alba oder Würzburg, da müssen wir einen Sieg eigentlich holen. Dann hätten wir 9 Siege und das würde dann, denke ich, reichen zum Klassenerhalt. Das wird ultra, ultra schwer. Also wir stehen mit dem Rücken zur Wand und es zählt jedes Spiel, es zählt jede Possession und so müssen die Spieler auch spielen. Deswegen habe ich wenig Verständnis für diese Auftreten in Oldenburg. Du kannst in Oldenburg verlieren, du kannst auch deutlich verlieren. Du kannst ja aber nicht derartig den Schneid abkaufen lassen, wenn es für dich ums Überleben geht. Und Oldenburg spielt eigentlich nur ums Play-in. Ja, für die geht es nicht um Überleben in der Basketball-Bundesliga. Nun gut, solche Tage gibt's, wir müssen damit leben. Also, Crailsheim, die spielen wie gesagt in Heidelberg, für die natürlich auch ein mega wichtiges Spiel. Wenn sie das gewinnen, sind sie vor uns. Dann treffen sie auf Vechta, das ist sehr schwer. Braunschweig, ja, könnten sie was holen. Dann haben sie Bonn, Ulm, Hamburg, Bamberg, alles Spiele, bei denen Crailsheim krasser Außenseiter ist wie wir. Dann haben sie aber noch ein krasses Abstiegsspiel gegen Rostock und am letzten Spieltag spielen sie gegen Alba. Ich denke also, Crailsheim, wenn alles so kommt, wie wir es jetzt vermuten und wenn sie bei uns verlieren, das ist natürlich das ganz Entscheidende, dann stehen sie bei 7-8 Siegen, dann würden wir sie mit 8-9 Siegen hinter uns lassen. Tübingen, die haben ja schon 6 Siege auf dem Konto, die spielen also noch gegen Würzburg, Rostock, ja, das ist ein Abstiegsknaller auch, Chemnitz, Vechta, Bayern haben sie schwere Gegner, Braunschweig, Oldenburg, Hamburg und am letzten Spieltag sind sie bei uns. Wenn alles läuft, wie ich denke, stehen sie bei 8 oder 9 Siegen und dann wäre wirklich dieses Spiel am letzten Spieltag, würde entscheiden, ob wir absteigen oder die, wenn nicht Crailsheim mehr Siege holt, als ich denke. Rostock startet auch bei 6 Siegen, sie haben also noch ein Spiel weniger absolviert. Sie spielen noch gegen Oldenburg, Tübingen, Ulm, Würzburg, Alba, Bonn, Ludwigsburg, Braunschweig, Crailsheim, Bayern. Ich denke, die werden auch bei 8-9 stehen. Die sind also auch noch nicht durch. Göttingen hat schon 7 Siege. Ich denke, die werden 9-10 Siege holen, mindestens, und werden sich damit retten. Also ihr merkt, es ist unheimlich knapp und wir müssen aus diesen 9 Spielen eigentlich 3-4 Siege holen. Und das wird ultra schwer, weil wir ganz viel gegen Teams in der ersten Tabellenhälfte spielen. Wir brauchen unsere Fans. Kommt alle in den SNP-Dom, kommt auch auswärts. Ich fahre zum Beispiel nach Ludwigsburg und vielleicht auch zum MBC, zu dem Auswärtsspiel. Wir müssen alle Kräfte mobilisieren, die wir haben. Es wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Ja, jetzt kommt noch auch eine schwere Aufgabe auf mich zu, denn ich muss auf dieses katastrophale, schlechte Spiel zurückblicken, auf Oldenburg. Also machen wir weiter, da brauche ich aber erstmal eine kurze Pause. Ja, also, da das Auswärtsspiel in Oldenburg. Es endete 99-77. Das ist allerdings noch ein bisschen schmeichelhaft, muss man wirklich sagen. Denn zur Pause stand es schon 50-28 und im dritten Quarter zog also Oldenburg noch ein bisschen weg, bevor sie dann den Fuß vom Gas nahmen. Das vierte Quarter haben sie dann nur noch mit halber Kraft gespielt. Das haben wir dann mit 24-22 gewonnen, das vierte Quarter. Deswegen ist er etwas schmeichelhafter, der Endpunktestand, als es eigentlich war. Ja, die Oldenburger starteten ja mit ihrer eigentlich fast üblichen Starting Five, die Wayne Russell Point Guard, Schormann und Wank dann auf dem Flügel, John D. Brown ebenfalls spielte als Power Forward, also es war eigentlich mit relativ kleines Line-Up, bis auf Akbar Koko, der auf Center startete, der sehr groß war und der ein gutes Spiel gemacht hat und da also unseren Big Man, die ja eigentlich richtig gut drauf waren, da ein bisschen die Grenzen aufgezeigt hat. Ja, bei uns war es die übliche Starting Five der letzten Spiele. Jaworski auf Point Guard, Lassisi Shooting Guard, Carroll auf dem Small Forward, Giles und Rally die Big Man. Das war also das übliche, wie es losging, war eigentlich ganz gut. Es war ein relativ nervöser Auftakt mit vielen Fouls, aber wir waren eigentlich erstmal gut im Spiel. Ja, es gab viele Fouls zu Beginn. Und also Oldenburg ließ da einige Freiwürfe liegen am Anfang, haben sie sogar also 5 oder 6 Stück in Folge da vergeben. Und so konnten wir uns am Anfang doch eine kleine Führung erkämpfen, 7-4 nach einem guten Korbleger von Whaley, im Assist war von Lassisi. Und ja, dann zog sich das aber ein bisschen durch, dass wir einfach viel zu viel faulten. Und auch beim Rebound-Battle haben wir uns zwar ganz gut geschlagen, aber haben da ziemlich viel zugelassen. Und so war es dann eigentlich ab Mitte des ersten Quarters schon. Also Jaworski brachte uns dann durch Assist von Zipser mit einem schönen Dreier 10-7 nochmal in Führung. Dann mit 13-7 sogar Jeffrey Carroll, ein erfolgreicher Dreier. Da hatte ich eigentlich gehofft, dass wir uns ein bisschen absetzen können, aber nichts war es. Max DiLeo, der deutsche Nationalspieler, dann auf Assist von Gino Crandall, der also Spieler des Spiels war für mich, Gino Crandall, der von der Bank kam, konterten das dann Max DiLeo gleich mit dem Dreier zum 10-13. Und ja, dann drehte sich das Spiel, dann Max DiLeo, der war richtig stark, er hat in der Defensive einen Mega-Push gegeben, hat Freiwürfe gezogen, brachte dann Oldenburgs erstmal in Führung mit 15-13, 16-13 von der Freiwurflinie, hat da beide getroffen und die zogen dann immer mehr weg, vor allem also als Max DiLeo und Ebuka Isundu, der Center, reinkamen und Gino Crandall, die drei haben ein Mega-Spiel gemacht und es war dann eben also auch Isundu auf den Assist von Crandall, der das 18-13 machte und dann erhöhten die also einen unglaublichen Druck, machten die Oldenburger, erhöhten einfach den Druck auf Heidelberg in der Defense und zwar unglaublich Ballverlust um Ballverlust. Die Academics hatten schon 16 Turnover und das nicht im gesamten Spiel, sondern bis zur Halbzeit und die meisten davon ja ab der Mitte vom ersten Quarter erst, da ging das richtig los und zwei unserer besten Spieler, eigentlich Childs und Jaworski, die hatten in der ersten Hälfte schon je 5 Turnover. Das ist absolut unglaublich. Und das war ja mein erster Key to the Game, dass wir die eigenen Turnover reduzieren müssen. Das hat also schon mal überhaupt nicht geklappt. Und dann eben war es so, dass man eigentlich, dass eine Schwäche ist von Oldenburg, dass die eigentlich viele Steals zulassen, viele Bälle verlieren. Das ist uns überhaupt nicht gelungen. Und das war also ein doppelter Fehlschlag und eben die Intensität, mit der Oldenburg verteidigt hat, der war Heidelberg phasenweise überhaupt nicht gewachsen, also da haben die richtige Runs hingelegt, etliche Runs hingelegt, im ersten Quarter stand es dann also am Ende, nachdem wir doch eigentlich geführt hatten, 24-18, das war also soweit noch alles im Rahmen. Aber im zweiten Quarter, da ging das ja dann eben genauso weiter. Das wurde nicht besser, sondern das wurde eher noch schlimmer, weil auch Brackett Chapman super verteidigt hat. Und der hat dann gleich mal im zweiten Quarter zum 27-18 einen schönen Dreier gemacht. Assisted von Dwayne Russell. Da stand es dann schon 27-18. Im Gegenzug wurde Childs da beim Dunking geblockt von Chapman. Unser ehemaliger Spieler, ja, den hätten wir gerne bei uns vielleicht noch behalten. Der hat wirklich wirklich eine fantastische Defense gespielt. Der ist einer der besten Defender in der Liga. John D. Brown legte dann noch einen Freiwurf drauf, stand es dann schon 28-18. Die erste 10-Punkte-Führung, wer dann dachte, das wird irgendwie besser. Nee, wir kamen kaum in unser Spiel, wir kamen nicht zu geordneten Spielaufbau, wir hatten kaum gute Abschlüsse und dann war es dann Akpakoko, der Center, nach einem Offensiv-Rebound. John D. Brown hatte einen Dreier vergeben, da hat er einen leichten Korbleger reingemacht, 30-18, also wir waren überhaupt nicht im Spiel zu diesem Zeitpunkt, kassierten Punkt um Punkt, ja, da war es dann zwar ein schöner Dunking von Giles, mit dem er auf 20-30 verkürzt hat, aber das war also nur ein Strohfeuer, es ging dann eben immer weiter hoch, 35-23, John D. Brown, der lief dann richtig heiß, machte einen Dreier und einen Nahdistanzwurf in der Folge, Vargas machte zwar einen schönen Dreier zwischendurch, aber trotzdem 35-23, 36-23, immer weiter zogen die weg und bei uns ging gar nichts mehr und so ging es dann eben wirklich in die Halbzeit mit 50-28. Das Spiel war eigentlich schon völlig entschieden und vor allem also Gino Crandall war das, der sich da regelrecht in einen Rausch spielte, der war so schnell, dass er konnte man kaum noch verfolgen da seine Bewegungen. Wie der abging wirklich und er hatte zur Pause, hatte er dann schon 10 Punkte und 8 Assists, fast ein Double-Double, aber auch ein Isundu hatte 7 Punkte, 7 Rebounds, das zeigt also absolut die Dominanz der Oldenburger, gegen die also Heidelberg keine Chance hatte und wenn man sich da auch die Quoten anguckt, ja, Oldenburg ist eigentlich kein Team, was mega krasse Dreier schießt, da hat Crandall hat 2 von 3 Dreiern getroffen, Brown 1 von 2, Pjanic 1, Di Leo 1 von 1, ein Chapman einen von einem, also das ging durch die Bank durch, ich hatte es ja vor dem Spiel schon gesagt, Oldenburg sehr, sehr tief besetzt, ja und bei uns wirklich, da haben die keinen Fuß auf den Boden bekommen, Jaworski und Charles je 5 Turnover, Lassisi einer, Hund 2 in wenigen Minuten, Zipser einer, Würzner einer, es war alle, da hat keiner irgendwie groß herausgeragt, muss man sagen, außer vielleicht Vargas in den wenigen Minuten, da hat es noch einigermaßen gemacht, Zipser hat gut verteidigt, finde ich, hat hier und da gepunktet. Aber alle die Starter, wenn ich das sehe, das Plus-Minus nur zur Halbzeit, hat Carroll hat minus 15, Whaley hat minus 18, also es ist richtig, richtig schlecht und Childs hat minus 14, also Lassisi minus 11, bei der Bank sieht es nicht besser aus, also das ganze Team ist richtig dahergespielt worden, muss man sagen und auch also an der zweiten Halbzeit, ich hatte eigentlich gehofft, vielleicht wenn wir einen guten Start hinlegen, dann sieht das besser aus, vielleicht geht noch irgendwie was, wenn wir eine fantastische zweite Hälfte hinlegen, aber da muss man sagen, das war es einfach nicht, im Gegenteil, also die Stationen waren noch 60-39, immer wieder out, wurden wir outgehustelt, 65-41, 68-41 und 70-41 sogar wieder ein weiterer Run und erst dann wirklich gegen Ende des dritten Quarters, da hatten sie ein bisschen dann Einsehen oder ja, wir kamen dann etwas besser ins Spiel, das muss man dann unserer Mannschaft zugute halten, vor allem Jaworski suchte dann den Abschluss und ja, wir konnten wieder so ein bisschen in unser Spiel reinkommen, aber es lag eben zum Teil eben auch daran, dass Oldenburg dann gesagt hat, ja, wir führen hoch genug, wir müssen jetzt nicht mehr so hart spielen. Ja, zum anderen war es aber, also das ist das einzig Positive, was wir hier mitnehmen, dass wir nicht mit 30, 40 Punkten abgeschlachtet wurden. Ja, und so ging es dann nach einem Nahdistanzwurf von Jaworski mit 77-53, also nur 22 Punkten Rückstand, ja nur in Anführungszeichen, ging es ins vierte Viertel, aber auch da war eigentlich klar, da kommt jetzt nichts mehr und ja, also wir haben das vierte Viertel 24-22 geholt, das ist wichtig, das ist wertvoll, das kann uns nochmal jetzt ein bisschen Selbstvertrauen geben, eben im Hinblick auf dieses nächste, so unglaublich wichtige Spiel, aber es war im Endeffekt, ist es, muss man doch auch sagen, war Oldenburg das nicht mehr ganz so intensiv betrieb. Sie können natürlich, wie sie das im zweiten und dritten Quarter gespielt haben und am Ende vom ersten Quarter auch, unglaublich, also ich sag's nochmal, Crandall, Chapman und Isundu und Maxi Leo, die kamen da rein und die haben derartig dominiert durch ihre Defense, das habe ich selten gesehen. Und das drückt sich also auch aus im Plus-Minus. Da hat also Isundu sogar das Beste mit plus 24 in seinen Minuten. Aber Crandall auch plus 18. Die Max Di Leo auch plus 18. Also da können wir froh sein, dass die nur so um die 18 bis 20 Minuten gespielt haben. Ja, die meisten Punkte hat dann doch schon die Brown gemacht. 20 Punkte, 4 Rebounds. Gute 4 von 7 Dreier getroffen. Ja, das war sehr gut, aber für mich Man of the Match trotz allem. Gino Crandell, fantastische Defense gespielt in der Offense, hat er unsere Defense total auseinandergenommen. Er hat 16 Punkte gemacht, 2 von 4 Dreier, 7 von 12 aus dem Field Goals insgesamt. Und er hat also fantastische 9 Re-Assists, 8 hatte er ja schon in der Halbzeit. Dann war er allerdings auch bei 5 Turnovern. Ja, aber also richtig gutes Spiel. Oldenburg hat gezeigt, sie sind eine tiefe Mannschaft. Auch unser ehemaliger Spieler Brackett Chapman hat einen mega krassen defensiven Impact gebracht. 13 Punkte, 7 Rebounds. Pjanic auch von der Bank 12 Punkte. Isundu von der Bank 11 Punkte. Das war also schon aller Ehren wert und da haben sie gezeigt, was für ein tiefes, stark besetztes Team sie dann sind. Ja, bei uns also, ja, also Normalform hat eigentlich keiner erreicht. Jaworski war es dann, der in der Halbzeit eben, in der zweiten Halbzeit vor allem, viele Abschlüsse gesucht hat. Er hatte dann in der zweiten Halbzeit nur noch einen Turnover. In der ersten hatte er ja schon 5, insgesamt 6. Er schloss dann ab mit einer guten Statline. 22 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists. 2 Steals hat er auch noch gehabt. Ja, die Field Goals 7 von 12, 3 von 5 Dreiern, 5 von 5 Freiwürfen. Sieht alles ganz gut aus, aber es war an diesem Abend ein bisschen ein Fall von Empty Stats. Trotzdem gut, dass er viel getroffen hat. Das sollte ihm dann wieder Sicherheit und Selbstvertrauen geben für die nächsten Spiele. Ja, Jeffrey Carroll, der hatte zwar im Endeffekt 18 Punkte, nahm aber ganz viele schlechte Würfe, 2 von 7 Dreiern, 5 von 10, also es ist so schade. Er hatte eigentlich sich so verbessert, hatte ganz wenig nur noch von diesen wilden und schlechten Abschlüssen drin gehabt. Jetzt hat er wieder mehr drin. Ich hoffe, er besinnt sich jetzt wieder auf seine Stärken und macht das besser. Ja, Whaley machte ein gewohnt gutes Spiel, 12 Punkte, 8 Rebounds, aber auch in seinen Minuten, also gegen Akbar Koko und auch Isundu, sah er kein Land, muss man wirklich sagen. Er hat auch nur 5 von 13 aus dem Feld ziemlich viel geworfen, genauso wie Childs. 4 von 11 hat er aus dem Feld geworfen, hat zwar 10 Punkte und 7 Rebounds gemacht, er war kein Totalausfall, aber Whaley und Childs, muss man sagen, ja, haben gegen Akbar Koko und Isundu ein bisschen die Grenzen aufgezeigt bekommen. Das kann mal sein, sie sind da auch ein bisschen undersized, muss man sagen. Sie sind ja zwei kleinere Big Men, sehr athletisch und schnell dafür. An dem Abend war es kein gutes Matchup, muss man wirklich sagen. Und auch ein Elias Lazizi konnte nicht viel bringen. Ja, Zipser hat in seinen 10 Minuten, finde ich, ein gutes Spiel gemacht von der Bank, hat 3 Punkte gemacht. Vargas in den 10 Minuten auch ganz gut verteidigt. Zipser, der einzige Heidelberger an diesem Abend, der ein positives Plus-Minus hat, das bestätigt so mein Augentest, wo ich dachte, er hat ein gutes Spiel gemacht, ja, aber sonst sind alle nur im Minus, ja, auch Hund, Kessen, konnten alle nichts wirklich da groß reißen, muss man sagen, es war ein absolut gebrauchter Abend, das gibt's halt mal, das so für sich gesehen, ist es auch gar nicht so arg schlimm, aber da wir jetzt eben einfach in jedem Spiel eigentlich möglichst gut spielen müssen, versuchen müssen zu gewinnen, ist es ein bisschen schade, ja, aber nun gut, sei es drum. Also meine Keys to the Game sind überhaupt nicht aufgegangen, meine Prognose natürlich auch nicht. Ich hatte ja prognostiziert, dass wir knapp gewinnen, ich bin ja optimistisch. Es war natürlich eine gewagte Prognose, das 87 zu 84, da lag ich also ganz schön daneben und sonst war ich ja aber recht knapp dran. Also Punkt 1 mit den Turnovern, das hat schon mal gar nicht geklappt, denn wir hatten 20 Turnover, zur Halbzeit hatten wir also schon 16, zweite Halbzeit nur 4, ganz gut. Hatten aber 5 Turnover mehr als der Gegner. Vor allem hatte der Gegner 13 Steals zu 9 unserer Steals. Und wenn man halt einen Ball stealt, kann man dann schnell in Fastbreak gehen, einfache Punkte abschließen. Ja, und das hat uns natürlich unglaublich wehgetan. Hohes Tempo, Oldenburg niedrig halten, hat auch überhaupt nicht geklappt. Wir hatten in der Offense phasenweise gar keine Chance. Wir kamen kaum über die Mittellinie. So ein großer Druck war da gemacht worden von Oldenburg. Und auch das Pick and Roll mit Jaworski und Childs oder Rally hat überhaupt nicht funktioniert. Das haben die Oldenburger super verteidigt. Die haben sich generell super vorbereitet auf uns, haben ganz genau unsere Schwachstellen erkannt und haben das dann ausgenutzt. Ja, Punkt 4 war die Drives zum Korb verteidigen, die Fouls vermeiden. Das hat also auch nicht geklappt. Da muss man sagen, wir haben ein ums andere Mal unterm Korb Punkte offen abgegeben. Da haben die Oldenburger 57% getroffen. Letzten Endes Dreier haben sie auch 43% getroffen. Da haben sie uns teilweise richtig schwindlig gespielt. Und dann sind die Field Goals eben bei Oldenburg 51% zu 39% bei uns. Der Dreier fiel ganz ordentlich bei uns mit 9 von 26 für 35%. Aber eben auch hier die Freiwürfe, die wollten wir ja gering halten. Ist nicht gelungen. 25 Freiwürfe, da hat Oldenburg sogar unheimlich viel liegen lassen. Die haben nur 15 von 25 Freiwürfen getroffen, wir 18 von 22. Das war gut bei uns, die Freiwürfe, wie auch in den letzten Spielen. Ja, dann der vierte Punkt war das Rebound-Battle ausgeglichen gehalten. Das ist auch nicht gelungen. Da hat Oldenburg nämlich 43 Rebounds gemacht und wir nur 34, also 9 Rebounds mehr, bessere Quoten. Dann haben wir noch mehr Steals und Turnover. Also sie haben mehr Steals, wir haben mehr Turnover. Zu viel gefoult haben wir auch. Es hat nicht geklappt. Dann war mein letzter Key to the Game, dass die Bank im Aufwind, die war ja zuletzt im Aufwind. Allerdings muss man sagen, außer Zipser hat da auch keiner einen guten Tag gehabt. Es war einfach wie verhext. Und daher haben wir natürlich völlig verdient das Spiel verloren. Und ja, ich denke, mehr gibt es da jetzt nichts zu sagen. Jetzt lenken wir also unser Augenmerk nach vorne, hoffnungsvoll auf das nächste Spiel, das erste Endspiel, so habe ich ja die Episode auch genannt, gegen die Crailsheim Merlins. Wie spielen die? Wie können wir sie schlagen? Das gibt es nach einer kurzen Pause. Ja, damit kommen wir jetzt zu unserem ersten Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Es geht gegen die Crailsheim Merlins jetzt am Samstag, 30.03. 18.30. Kommt alle in den SNP-Dom. Ich bin natürlich auch da vor Ort. Ja, Crailsheim, die Merlins, eigentlich ein sympathischer Verein. Sind jetzt ihr 8. Jahr insgesamt in der BBL, ihr 6. Jahr am Stück. Sie sind natürlich vor allem verbunden, auch aus unserer Sicht, mit Thomas und Jonas Lisalo. Die waren ja beide dort 2016 bis 2021, haben da auch tolle Erfolge gehabt. 5. Platz 2021, da waren sie im Viertelfinale der BBL, sind da gegen die Bayern ausgeschieden, waren dann im Europapokal 2022, im Pokalfinale 9. Platz, nachdem dann ja die Lisalo ja nach Bonn und zu uns rüber gewechselt sind. Letztes Jahr waren sie dann auf dem Platz 13, der große Mann dort, der die Feen in der Hand hält, das ist Martin Romig und man hat dort Geschmack gefunden an finnischen Coaches, man hat jetzt Jussi Laakso, ein guter Mann auch, wie ich finde, der allerdings unheimlich viel probiert da und es ist ein kleiner, sympathischer Verein und spaßigerweise wurden die aus einer Basketball-AG gegründet, sind dann immer größer und größer geworden und hatten jetzt sogar einigen Erfolg in der BBL. Jetzt hilft aber alles nichts. Wir müssen sie schlagen. Sie stehen gleich auf mit uns. 5 Siege. Sie haben zuletzt 80 zu 76 gegen Göttingen gewonnen. Davor haben sie 2-mal gegen Tübingen gewonnen. 1-mal gegen den MBC und Rostock. Ihr merkt, das sind alles Teams aus dem unteren Tabellenbereich. Ja, sie haben gegen die höheren Teams, haben sie durchaus auch mal hoch verloren. Gegen Oldenburg haben wir ja auch nicht gut ausgesehen. Da haben sie 80 zu 58 auf die Mütze gekriegt. Dann haben sie aber wirklich, wenn sie mal zurücklegen, lassen sie auch mal die Köpfe hängen. Ich denke, das Spiel gegen uns wird knapp, aber wenn wir uns vielleicht absetzen könnten, wäre cool, denn sie haben gegen Ludwigsburg mit 106 zu 59, also mit fast 50 Punkten Unterschied verloren, auch gegen Vechta mit 96 zu 58, aber auch haben sie mal nur mit 2 Punkten gegen Würzburg verloren, also die sind ein bisschen unberechenbar. Das Hinspiel in Crailsheim haben wir gewonnen, 93 zu 86, aber am Score merkt man schon, es war ein knappes Ding und bis ins vierte Quarter, also bis Ende des dritten Quarters, führten die Merlins sogar mit einem Punkt und wir konnten aber das letzte Quarter dann mit 8 Punkten Vorsprung für uns entscheiden. Es wird also, denke ich, es wird kein schönes Spiel. Es wird von Beginn an ein harter Fight, ein Abstiegskampf werden. Und darauf müssen wir uns wirklich einstellen. Dafür müssen wir bereit sein, die Körperlichkeit, die Galligkeit, den Willen mitbringen. Ja, wie spielen sie? Sind im Offensiv-Rebounding, im Offensiv-Rating abgeschlagener Letzter. Da sind sie 4 Punkte noch hinter uns. Wir sind Vorletzter. Ja, und da liegen sie also wirklich 4 Punkte. Das ist ein Riesenabstand hinter uns. Im Defensive-Rating sind sie allerdings ein bisschen besser. Da sind sie auf Platz 14 und wir auf Platz 17. Ja, wie spielen sie? Sie haben eine sehr hohe Pace, sogar noch höher als wir. Sie spielen mit mega hohem Tempo. Sie nehmen allerdings deutlich weniger Dreier als wir, 6 Stück weniger pro Spiel. Sie gehen nichtsdestotrotz doch hohes Risiko. Sie versuchen wirklich viel in der Transition, durchaus auch mal mit riskanten Pässen zu punkten. Das kann ein Ansatzpunkt für uns sein. Sie haben die zweitmeisten Ballverluste der Liga. Wir liegen da auf Platz 9. In der Defense, da üben sie wenig Druck auf den Ball aus. Sie haben die zweitwenigsten Steals. Wir liegen da im Mittelfeld. Das ist also gut. Da können sie, denke ich, nicht wie jetzt Oldenburg zuletzt so einen unglaublichen Druck auf den Ball ausüben. Das hat uns Probleme gemacht. Das ist jetzt da nicht zu erwarten. Ja, bester Spieler bei Crailsheim, das ist ein bisschen unberechenbar, muss man sagen. Ich würde es aber trotzdem sagen, Keandre Cook ist es. Der war eigentlich lange Starter. Jetzt kam er zuletzt von der Bank. Da hat er also 24 Punkte, 11 Rebounds aufgelegt. 4 von 6 Dreiern. Also ich denke, der wird auch weiter von der Bank jetzt kommen, vielleicht, aber wird er doch wieder in die Starting Five. Also er ist eh einer der besten Scorer. Er ist ein durchschnittlicher Ballhänder und aber auch ein durchschnittlicher Verteidiger, ist also doch ein richtig guter Spieler in der NBA, in der BBL. Und den würde ich als besten Spieler sehen, ob er jetzt startet oder von der Bank kommt. Das ist eigentlich egal. Ja, dann wen haben sie noch? Der Westermann ist ihr Point Guard, ein Franzose. Das ist also, denke ich, auf jeden Fall so ihr zweitbester Spieler. Er ist ein guter NBA-Spieler. Er macht zwar nur 10,4 Punkte, aber er macht das effizient. Er ist ein Top-Ballhändler, 4,4 Assists, 3,5 Turnover. Liest sich jetzt zwar nicht so toll, aber er ist doch also einer der besten Ballhändler in der BBL und auch ein durchschnittlicher Defender. Also damit ist er auch einer der besseren Spieler der Kreis Merlins und deutlich Überdurchschnitt. Ja, den dann auf Shooting Guard haben sie den Maurice Stuckey. Das ist so, würde ich sagen, der beste Shooter und Scorer im Team. Ja, ist ein kleiner Guard eigentlich, nur 6 Fuß 1, also 1,87, ein bisschen klein für einen Shooting Guard. Aber er ist also doch ein guter Scorer, macht zwar nur 8,3 Punkte, die aber recht effizient. Er ist allerdings ein ganz schwacher Defender und Rebounder, da ist er also im unteren Viertel. Und den gilt es anzugreifen, den gilt es gezielt anzugreifen, den Stuckey. Der ist absolut ein Schwachpunkt in der Defense und er ist auch meiner Meinung nach ein unterdurchschnittlicher Spieler in der BBL. Ja, dann auf Small Forward ist ein bisschen Rätselraten. Eigentlich haben sie den Keandre Cook oder auch Murray Bowles. Der ist eigentlich auch ein guter Scorer und ein guter Defender. Jetzt haben sie aber zuletzt Darden eingesetzt. Der ist einer der allerbesten Defender in der BBL. Der ist richtig stark. Der ist aber natürlich offensiv, spielt er nicht so eine große Rolle. Damit wollten sie eben zum einen die Defense weiter stärken und zum anderen die Bank stärken, ja, weil wenn dann eben der Cook und Bowles, beides gute Scorer, beides ordentliche Verteidiger, Bowles sogar ein ganz guter Verteidiger, wenn die halt von der Bank kommen, dann kannst du natürlich gegen die gegnerische Bank unheimlich auftrumpfen, das gilt für uns im Auge zu behalten. Dann haben sie auf Power Forward den Black, das ist kein guter Scorer, es ist auch kein guter Defender, er ist im unteren Drittel der Liga da, beim Rebounding ist er noch ganz gut, da ist er im oberen Viertel, aber er ist wirklich eine Schwachstelle, die es anzugreifen gibt. Zum einen ist er kein guter Scorer und zum anderen ist er auch kein guter Defender. Was er kann, ist den Ball handeln, gut für einen Power Forward. Den sollte man also nicht zu sehr bedrängen, sonst spielt er ein paar schöne Assists. Ja, dann haben sie auf Center, der komplettiert die Starting Five, Galen Smith. Der ist offensiv ganz okay, ist in der Defense aber auch ziemlich schlecht. Er ist ein ganz schlechter Ballhändler, den müssen wir unter Druck setzen. Der spielt auch kaum Assists, der ist im unteren 20% bei der Defense. Beim Rebounding ist er okay, vor allem aber beim Offensive Rebound, da müssen wir ihn beachten. Dann haben sie eben noch einige Bankspieler, vor allem Elias Bajet ist da zu nennen, der ist ein guter Playmaker, ein guter Scorer, junger, interessanter Franzose, ja, und das sind eigentlich so die wichtigsten Leute bei Crailsheim, da sieht man also schon, die haben deutliche Stärken, aber auch ganz klare Schwächen und damit kommen wir dann auch schon zu den Keys to the Game. Und da muss man wirklich sagen, der Nummer 1 Key ist die Defense. Wir spielen gegen die allerschlechteste Offense in der BBL. Die werden auch, es ist einfach ein Kampfspiel, wird das werden. Es wird eh nicht eine gute Offense sein und es wird über Defense entschieden. Gerade die Transition Defense ist da zu nennen. Die spielen halt mit einer unheimlich hohen Pace. Ja, weil sie wissen natürlich, wenn es in Halbfeld-Basketball geht, dann haben sie mit Black einen Spieler, der offensiv kaum ein Faktor ist. Darden, wenn er jetzt doch wieder startet, auch nicht. Dann sind schon zwei Mann in der Starting Five, offensiv kaum Faktor. Dann treffen sie noch dazu den Corner-Dreier schwach, nur 29% und 30% von den beiden Seiten. Ja, also die Dreier, die sie nehmen viele zentral, halb links, halb rechts, treffen da am besten von Mitte rechts, 37%, aber auch nicht überragend. Ihre allermeisten Abschlüsse allerdings, die kreieren sie meistens eben in einem Fastbreak oder in einem schnellen Angriff am Korb, treffen die aber schlecht, 57,2%. Das ist schlechter als 84% aller Teams. Die Midrange suchen sie nicht, treffen sie auch nicht gut. Ja, also gilt es, alle Abschlüsse am Korb und von Dreier zu contesten und treffen sie eh nicht gut, Fouls zu vermeiden, möglichst den Gegner in die Midrange drängen, dann eben auf Fehlwürfe provozieren und da sie den Offensiv-Rebound eigentlich nicht suchen, könnten wir da so auf dem Papier vielleicht die Rebounds abgreifen, im Tempo-Gegenschlag selber dann schnell punkten. Ja, also es ist ganz zentral, dass wir eben da wirklich die Stärken und Schwächen der Spieler im Blick haben, dass wir sehen, die haben gute Scorer, die haben gute Ballhändler, aber sie haben eben auch ganz klare Schwächen. Ja, und eben eine weitere Schwäche ist es, sie haben ein paar wirklich schlechtere Ballhändler. Das ist zum einen Murray Bowles, aber eben auch der Center Galen Smith oder auch der Backup-Center Prince Oduro. Die gilt es anzugreifen und auch die schon genannten jetzt schlechten Defender anzugreifen. Auch der Backup-Point Guard Bajet, der ist zwar in der Offense gut, aber ist in den schlechtesten 15% in der Defense. Ja, Stucky ist ein schlechter Defender, Black ist ein schlechter Defender, teilweise auch Galen Smith. Und da gilt es eben Stucky und eben die Big Man in viele Pick and Rolls zu verwickeln, hart zum Korb abzurollen, den Korb anzugreifen, da sind sie auch schlecht und gut sich frei zu laufen. Da sind nicht gerade dafür bekannt, Stucky ist nicht dafür bekannt, sich über Blöcke drüber zu kämpfen. Ja, und da ist es wichtig, dass man eben diese Schwächen, die sie wirklich haben, angreifen in der Defense. Sie haben eigentlich eine ganz gute Defense. Die Schwächen habe ich aber ausgemacht, die gilt es anzugreifen. Punkt 3 bei meinen Keys to the Game, die Big-Man-Duelle gewinnen. Childs und Wally sind die deutlich besseren Big-Man im Vergleich zu Black und Galen Smith, muss man sagen. Und dieses Duell müssen wir uns für uns entscheiden, möglichst deutlich produzieren, effizient sein und den Gegner da zermürben. Und je früher dann eben der Keandre, Keandre Cook, und Murray Bowles, je früher die kommen, umso besser eigentlich für uns. Das heißt, wir machen was richtig. Die gilt es dann natürlich im Auge zu behalten. Die sind für Backups natürlich total gut. Also das sieht man auch bei Crailsheim, suchen da wirklich ihre Balance, probieren viel aus. Punkt 4, wir brauchen eine bessere Wurfauswahl. Vor allem spreche ich da an Carroll, Childs und Rally. Die haben zuletzt wirklich eigentlich sehr, sehr gut geworfen, jetzt gegen Oldenburg allerdings. Bei Carroll hat es schon in den Spielen davor ein bisschen begonnen, dass er sehr früh in der Shotclock schwierige Würfe nimmt, wilde Würfe, Dreier nimmt und Childs und Wally haben sich da jetzt ein bisschen anstecken lassen, finde ich. Es liegt zum einen aber auch daran, wir brauchen eine bessere Raumaufteilung. Jaworski und Carroll, die nehmen beide viele Würfe von links, von der Dreierrange oder Midrange. Da gilt es, sich besser aufzuteilen, sich da nicht gegenseitig im Weg zu stehen, wie das jetzt teilweise der Fall war. Dann muss man sagen, Childs und Wally, dieses Mal bitte, bitte weniger Dreier, greift den Korb an. Aber auch Jeff Carroll kann super zum Korb ziehen, ist eine Stärke von ihm, da abzuschließen. Ja, es gilt natürlich jetzt nicht nur den Korb zu suchen, aber eben ein gesundes Verhältnis. Auch ein Jaworski, haben wir ja gesehen, kann gut mit seinen super Handles den Gegner schlagen, kann am Korb und in Korbnähe abschließen. Und deswegen bitte ich mir dieses Mal weniger Dreier als sonst, denn die Merlins, die lassen 63,5% Field Goals am Korb zu, ja, das ist ganz, ganz schlecht. Die Gegner ziehen gegen Crailsheim massiv zum Korb. die meisten Würfe, die alle Gegner gegen Crailsheim nehmen, die sind am Korb und mit 63,5% werden die auch gut getroffen. Deswegen diesmal bessere Wurfauswahl, vor allem diese drei Spieler. Und Jungs, zieht doch einfach mehr zum Korb, gerade gegen diesen Gegner. Und denke ich, mit den athletischen Vorteilen, die wir da haben heute in dem Spiel am Samstag, die müssen wir wirklich nutzen. Punkt 5. Ganz einfache Sache, von Beginn an Druck machen, nach Möglichkeit sich absetzen. Wenn es nicht läuft, da gehen manchmal auch die Köpfe runter bei Crailsheim, haben wir gesehen. Da haben sie ganz schöne Packungen zum Teil kassiert. Ja, das ist ganz entscheidend. Das sind also meine 5 Keys to the game. Und dann denke ich, könnten wir sie schlagen. Also Punkt 1, die Defense ist wichtig gegen die schlechteste Offense und in so einem Abstiegskrimi sowieso. Dann gegen die schlechten Ballhändler Druck machen, war mein zweiter Key, und die schlechten Defender angreifen. Punkt 3, die Big-Man-Duelle gewinnen, Childs und Rally. Bessere Wurfauswahl als in den letzten Spielen, mehr den Korb angreifen, da lassen sie viel zu. Punkt 5, von Beginn an Druck machen, vielleicht gehen dann die Köpfe runter bei Crailsheim. Okay, so denke ich, können wir sie schlagen. Lassen Sie alle die Daumen drücken. Es wird wirklich spannend, spannend und noch spannender. Ich hoffe einfach, dass wir gewinnen. Deswegen gebe ich diesmal keine Prognose ab. Letztes Mal habe ich so falsch gelegen, gebe ich keine Prognose ab. Ich würde einfach mal tippen, dass es, also wenn ich was sagen müsste, irgendwie, dass es vielleicht ein Spiel ist, was so in den 80er-Score sich bewegt, vielleicht sogar ein 70er-Score, wenn wir also vielleicht Crailsheim unter 80 Punkte halten könnten, denke ich, dann sollten wir das Spiel gewinnen. Wir müssen es einfach gewinnen, um in der BWL zu bleiben. Ja, dann hören wir uns wieder am nächsten Mittwoch. Hoffentlich können wir dann einen Sieg feiern. Und ja, das war's. Macht's gut. Ich bin raus. Let's go Heidelberg, der Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Alle Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht.